Herzlichen Dank für die Musik, für das Einstimmen in unser Thema heute Nachmittag. Ihr seid ja eine musikalische Gemeinde und ich finde es ganz toll, dass ihr hier auch zur Ehre Gottes musiziert. Und ich danke auch für das gute Mittagessen und ich hoffe, ihr habt nicht zu viel gegessen, ja? Damit wir jetzt alle fit sind für das, was wir jetzt miteinander durchmachen. Wir wollen ganz praktisch jetzt auch die Themen umsetzen und wollen uns ein bisschen hineinversetzen in die Lage, wie können wir all das meistern, was an uns herankommt. Nun, es gibt sehr viele verschiedene Bereiche des Menschen und so vielfältig der Mensch ist, so vielfältig sind auch die Herausforderungen und die Anforderungen an uns. Und das möchte ich gleich an den Beginn so ein wenig hinstellen. Gehen wir ein bisschen durch, so diese Anforderungen, die an uns herankommen als Menschen. Zum Beispiel sind wir jeder eine Persönlichkeit. Wir haben persönliche Herausforderungen, wir haben persönliche Themen, die uns bewegen. Und ein Bereich ist eben der persönliche Bereich des Menschen. Auf der anderen Seite sind wir nicht nur ein körperliches, sondern auch ein geistiges Wesen. Wir haben geistige Herausforderungen, es geht also auch ums Geistige und nicht zu vergleichen mit dem Geistlichen. Der körperliche Bereich ist eine Herausforderung, es geht also auch darum, dass wir auch hier fit sind und uns Zeit nehmen für unsere körperliche Gesundheit, für Bewegung und so weiter. Auch das, viele Herausforderungen, wo oft nicht dazukommen, weil wir andere Herausforderungen haben und die müssen wir erledigen. Dann haben wir eben den seelischen Bereich, den psychischen Bereich. Das ist unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen. Und auch da gibt es große Herausforderungen, weil wir oft mit unseren Gefühlen nicht zurande kommen, weil wir oft so Probleme haben mit unserem Denken und uns so schwer hineindenken können in einen anderen oder uns hineinfühlen können. Wir haben dann noch den geistlichen Bereich und das ist auch ein wichtiger Bereich. Da geht es um den Glauben, da geht es um das, was wir heute Vormittag schon auch miteinander besprochen haben. Auch da gibt es Herausforderungen und auch da sind wir gefragt. Und da geht es also darum, dass wir auch letztlich herausfinden wollen, wie können wir das alles in einen Einklang bringen. Dann haben wir noch den alltäglichen Bereich. Die alltäglichen Anforderungen, die an uns herankommen, das und jenes zu erledigen und das wird immer mehr und immer mehr und oft finden wir dann keine Ruhe mehr und haben dann Probleme mit unserem seelischen Bereich, mit unserem körperlichen Bereich, mit uns persönlich und so weiter. Dann kommt ja noch dazu, dass wir verheiratet sind und wenn wir verheiratet sind, dann haben wir noch einmal so viele Probleme, die wir eigentlich sonst nicht hätten, denn der Partner denkt anders, er fühlt anders, er tickt anders und deshalb kommen da neue Herausforderungen heran und deshalb bitte überlegt euch, ob ihr heiratet, damit ihr auch diesen Anforderungen dementsprechend bestehen könnt. Der Apostel Paulus hat gesagt, alle wären doch besser beraten wie ich, weil da kann ich mich voll und ganz fürs Evangelium konzentrieren. Aber wenn du verheiratet bist, hast du zwei Herzen in deiner Brust, sagt er. Das eine ist für Jesus, das schlägt und das andere für deinen Partner, der braucht dich auch. Also das sind auch Herausforderungen, die da gefragt sind. Und dann kommt noch dazu, dass dann Kinder kommen. Und wenn dann Kinder kommen, sind wir eine Familie und dann kommen wieder neue Herausforderungen, die an uns herankommen. Jetzt haben wir die Kinder, die dann Erwartungen haben und sagen, Papa, Mama, ich brauche dich. Und dann sind wieder Herausforderungen da, die uns fordern. Und somit haben wir also da vieles, was wir zu bewältigen haben. Dazu kommt noch der berufliche Bereich. Wir haben auch da und mehr heute Herausforderungen, denn die Arbeit wird verkürzt, die Mitarbeiter werden reduziert und einer muss dafür für zwei arbeiten und wir haben heute Herausforderungen, die immer schlimmer sind und die zehren an uns und jetzt haben wir da die verschiedensten Bereiche und noch dazu haben wir dann noch Nachbarn und Freunde, der gesellschaftliche Bereich, der auch noch Forderungen hat und sagt, du, wir brauchen dich und du musst da sein. Und auch da kommen Erwartungen und Erwartungshaltungen, die da sind. Und jetzt stehen wir vor der großen Situation, dass dementsprechend dann noch die Glaubensgemeinschaft auch ihre Erwartungen hat, die Kirchengemeinde und auch ihre Herausforderungen hat. Und so stehen wir da vor diesen Riesenbereichen, die der Mensch hat. Jeder möchte mich, braucht mich voll und ganz. Jeder hat Erwartungen und jeder bittet. Und ja, und jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht. Wie sagt man so schön in einem Volksmund? Allen recht getan ist eine Kunst, die keiner kann. Und ich denke, da geht es euch so wie dem im Bild jetzt. Ja? Schaut mal, was der versucht. Der versucht jetzt alle diese Bereiche irgendwie in die Balance zu bringen. Er denkt daran, die Familie braucht mich und der Beruf braucht mich und ich brauche mich selber ja auch und dann habe ich Freunde noch und dann dementsprechend ist noch der Partner da, der sagt, lass mich nicht alleine. Und so hat er da etwas zu jonglieren und ich denke, uns geht's doch allen gleich. Diese Dinge in die Balance zu bringen. Und manches Mal passiert es, dass es so ist wie da, dass der eine oder andere Bereich auf der Strecke bleibt. Dass der eine oder andere Bereich zerbricht, weil ich alles nicht wirklich so richtig in den Griff kriege. Geht es euch auch so? Und das Ende ist dann das Burnout, gell? Wo man dann ausgebrannt ist. Wie kann ich Balance halten? Wie kann ich mit all den Herausforderungen umgehen? Wie kann ich das bewältigen, diesen Alltag? Und da bleibt oft die Familie im Hintertreffen, weil der Beruf so vieles fordert. Und bei mir in meiner Situation fordert die Kirchengemeinschaft sehr vieles. Und da habe ich oft, und ich bekenne das sehr, Fehler gemacht in der Vergangenheit. Ich habe manches Mal, gerade wie wir ein junges Ehepaar und junge Familie gewesen sind, meine Familie, wie soll ich sagen, ein bisschen zurückgestellt und ich habe, muss euch ehrlich sagen, oft ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich mit meinen Kindern gespielt habe als Prediger, als Pastor, weil ich mir gedacht habe, in derselben Zeit könnten einige Bibelstunden bekommen. Menschen gehen verloren und ich spiele mit meinen Kindern. Ich hätte da meine Familie und meine Ehe zerstört, wenn ich da so weitergemacht habe und ich hätte. Und ich bin dankbar, dass ich so eine verständnisvolle Frau gehabt habe, die das heute mir verzeiht, was damals an Fehlern geschehen ist. Und darum spreche ich hier von auch persönlichen Dingen und ich möchte euch ermutigen, da auch zu lernen daran und zu sagen, gut, ich muss das irgendwie in den Griff kriegen. Das kannst du nur in den Griff kriegen, indem du Prioritäten setzt. Anders geht's nicht. Du musst Prioritäten setzen. Und das Problem ist, dass wir oft in unserem Leben die Prioritäten falsch setzen. Und dementsprechend dann haben wir ein Chaos, wenn wir zurückschauen. Und deshalb möchte ich euch jetzt bitten, dass wir das miteinander ganz praktisch durchgehen einmal, was die Bibel uns sagt. Denn wir sind davon überzeugt, dass die Bibel Gottes Betriebsanleitung ist für unser Leben. Es ist Gottes Betriebsanleitung für unser Familienleben, für unser persönliches Leben. Und ich möchte euch bitten jetzt, habt ihr alle einen Zettel? Jetzt machen wir alle mit, auch die Zuhörer und die dabei sind über DVD, die können jetzt alle mitmachen. Ja, es gibt also einen Zettel. Wer keinen Zettel hat, sollte jeder mindestens einen Zettel haben, weil jetzt wollen wir arbeiten, ganz praktisch. Es geht mir darum, dass wir, wenn wir selber arbeiten, dann schlafen wir nicht ein, gell? Und das Zweite ist, wir haben dann auch etwas visuell vor uns, was mir sehr wichtig erscheint, wenn ihr es vor Augen habt. Und deshalb möchte ich es einmal ganz bewusst euch bitten, mitzuarbeiten. Ihr bekommt jetzt alle einen Zettel, hat jetzt jeder auch einen Kugelschreiber oder einen Bleistift, dass er schreiben kann. Denn jetzt solltet ihr eine Aufgabe lösen. Sie ist nicht schwer, aber sie ist effizient und effektiv. Ja? Da gibt es noch einige Hände, die brauchen noch ein bisschen etwas. So, und meine Aufgabe an euch ist jetzt die, ihr habt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Worte. Und diese Worte, das heißt Arbeit, das ist meine Berufswelt, ich bin ich persönlich, die Kinder, der Partner, Gott und Gemeinschaft ist die Glaubensgemeinschaft. Ja? Setzt sie bitte, und jetzt ganz ehrlich, in die Reihenfolge, in der du praktisch momentan lebst. Schreibe mal ganz ehrlich, ich schaue eh nicht hin, ganz ehrlich auf, wie du momentan die Prioritäten gesetzt hast. Wer ist momentan praktisch in deinem Leben an der Stelle Nummer 1? dann schreib dieses Wort hin. Wer ist ganz praktisch momentan an der Stelle Nummer 2? Wer ist ganz praktisch momentan an der Stelle Nummer 3, Nummer 4, 5 und 6? Ganz ehrlich, wie ihr es momentan praktiziert. Das sollte ruhig der Partner dann einmal sehen und sagen, ja, du hast recht, oder nein, das stimmt nicht ganz, also das gehört anders. Also, versucht das einmal für euch, dass ihr diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Worte in eure Reihenfolge bringt, wie ihr es momentan praktiziert. Wie ihr es momentan praktiziert. Ja, bitte? Die soll mitarbeiten. Die tun ganz brav mit. Oh ja, was glaubst du? Die werden dir das dann vorhalten. Dann sagen, Papa, schau her. Ihr könnt ihr das einmal miteinander dann besprechen, zu Hause in der Familie. Könnt ihr dann dieses Blatt miteinander anschauen und sagen, Papa, was hast du denn hingeschrieben? Ah, du hast gesagt, dass die Familie an der zweiten Stelle ist. Das stimmt aber nicht. Ganz praktisch. Also wie machst du es momentan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie auch immer es ist, jeder soll das einmal für sich selber schreiben. Zweite Aufgabe. Wenn ihr diese Prioritätenliste habt, wie ihr es praktisch macht, dann macht noch einmal eine Serie, noch einmal eine Liste, wie es richtig wäre. Ja? Jetzt der zweite Durchgang ist jetzt der, schreibt einmal konkret auf, wie wäre es richtig nach deinem Verständnis. Was käme an erster Stelle, was käme an zweiter Stelle, an dritter Stelle und so weiter. Wie wäre es richtig? Jetzt habt ihr dann zwei Listen. Eine, wie ich es heute mache, gerade momentan praktiziere. Und die zweite Liste, wie es richtig wäre. Und die werden wir dann miteinander jetzt anschauen und ganz konkret aus der Bibel herausarbeiten, was die Bibel sagt. Wie sollten wir es tun? Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir da unsere Gedanken einmal an diese Prioritätenliste richten, denn du kannst nicht allen alles sein und für alle da sein. Wir haben auch heute Vormittag schon darüber gesprochen in dieser Gruppendiskussion, dass ich kann nicht mit jedem und mit allen Freund sein. Ich kann nur gewisse Leute wirklich als Freunde haben, weil ich muss ja auch pflegen, die Freundschaft. Weil wenn ich hunderte, tausende Freunde habe, die kann ich ja gar nicht pflegen, die Freundschaften. Versteht ihr? Also, jetzt geht es darum, was ist die richtige Prioritätenliste? Und ihr werdet es merken, dass wir sehr unterschiedlich die richtige Prioritätenliste auch sehen. Und das können wir gleich einmal ein bisschen fragen. Ihr arbeitet ja mit mir mit. Ich frage also nicht, wie ihr es momentan macht. Das ist eure persönliche Entscheidung und ihr könnt es dann mit dem Partner besprechen und sagen, du, ja, eigentlich mache ich das ja eigentlich so und so. Und wie wäre es jetzt richtig? Jetzt würde ich einmal fragen, wer traut sich denn, uns ein bisschen etwas zu sagen? Wie wäre die Prioritätenliste richtig? Meistens ist es ja so, dass zuerst einmal die Arbeit steht, denke ich, ist oft so. Ne? Oder? Ganz praktisch. Zuerst die Arbeit, dann das Spiel. Also gut. Du würdest also Gott an die erste Stelle stellen. Und was ist dann die zweite Stelle? Laut? Partner. Die dritte Stelle? Die Kinder. Vierte Stelle? Die Gemeinschaft. Ihr müsst nicht immer alles sagen, es kann sein, dass er falsch ist. Vielleicht hast du die richtige Priorität, ist das der andere? Erstens die Kinder, besonders bei der Mutter ist es oft so, nicht? Also zuerst kommen die Kinder. Zuerst die Arbeit, dann bist du wenigstens ehrlich. Gell? Zuerst die Arbeit und dann kommt lange nichts. Habt ihr noch eine Idee, wie man es richtig machen könnte? Was wäre die richtige Prioritätenliste? Vielleicht kann das jemand uns sagen, was er geschrieben hat. Traut sich wer? Ja. Bitte. Gott, Partner, Kinder, ich, Gemeinschaft, Arbeit. Interessant. Habt ihr dieselbe Liste oder habt ihr eine andere? Bitte.
Ich bin Rentner.
Ja, Gut, beim Rentner schaut es anders aus. Aber ich glaube, so viel ich mich sagen habe lassen, dass die Rentner haben auch so viel Arbeit. Die haben keine Zeit. Stimmt das? Also bitte, was war das für die Liste? Gott, Kinder, Gemeinschaft, Rente. Und wo ist der Partner? Okay, alles klar. Das ist verständlich. Gibt es noch was für eine Liste? Habt ihr eine andere? Vielleicht können wir von euch lernen noch. Gut, dann gehen wir es an. Schauen wir, was das Wort Gottes, was die Betriebsanleitung uns zu sagen hat. Aber bevorher möchte ich euch ein bisschen etwas bewusst machen. Schaut einmal auf eure Liste. Und es ist sehr interessant, das zu sehen. Manche haben Gott an der ersten Stelle, dann haben sie die Kinder und dann haben sie das Ich zum Beispiel irgendwo. Ich möchte euch etwas visuell bewusst machen. Was steht zwischen dir und Gott? Merkt ihr was? Da steht doch zwischen mir und Gott wer, der eigentlich gar nicht hineingehört. Ein anderes Bild. Du hast vielleicht Gott an der ersten Stelle, dann hast du den Partner, dann hast du die Kinder und dann bist du dran. Gell? Ja. Ich kann es noch verstehen, wenn du das Ich als Ego verstehst, als Egoismus, als selbstsüchtiges Ding. Kann ich noch verstehen, dass das da irgendwo ganz am Ende ist. Aber überleg dir einmal, was steht da zwischen dir und dem Partner? Was steht da zwischen? Die Kinder. Und das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Ich muss euch das sagen, weil wir oft den Fehler machen, als Eltern, alle Energie geht in die Kinder hinein. Und Kinder, Kinder, Kinder. Und am Ende sind sie groß und dann gehen sie fort von zu Hause und die Partner haben nichts mehr gemeinsam. Sie haben alle Kraft und alle Energie in die Kinder hineingesteckt. Das darf nicht sein. Und was steht zwischen dir und Gott? Der Partner und die Kinder. Und ich frage mich, darf das sein? Ihr Lieben, das ist eine ganz wichtige Sache. Ich möchte euch einfach da etwas bewusst machen. Viele schreiben sich zum Beispiel ganz ans Ende. Und so ist es auch in der Praxis oft. Sie sind für alle anderen da, nur für sich selbst nicht. Und da möchte ich euch einen Bibeltext zeigen, der sehr interessant ist, aus dem Lieblingsbuch von mir, dem Hohelied der Liebe im Alten Testament. Das ist ja ein tolles Buch, da muss ich einmal eine Serie machen darüber, über das Hohelied der Liebe im Alten Testament. Da steckt so viel drinnen. Ich möchte euch nur einen kleinen Aspekt herausgreifen heute Nachmittag. Hohelied des Salomo im Kapitel 1, wo Sulamit, die Frau, das Mädchen Folgendes sagt. Im Vers 5, ich bin braun, aber gar lieblich, ihr Töchter Jerusalems, schaut mich nicht an, Vers 6, dass ich so braun bin, denn die Sonne hat mich so verbrannt. Meiner Mutter Söhne zürnten mit mir, sie haben mich zur Hüterin der Weinberge gesetzt, aber meinen eigenen Weinberg habe ich nicht behütet. Sie war für alle anderen da. Sie war für jeden da, nur für sich selber nicht. Und ihr Lieben, das passiert sehr oft in unserem Leben. Manche sind so selbstvergessen, dass sie einfach für alle da sind, für die Familie, für die Kinder, für die Enkelkinder und was auch immer noch. Aber meinen eigenen Weinberg habe ich nicht behütet. Für mich habe ich keine Zeit gehabt. Und ich sage euch eines, wenn ihr nicht Zeit für euch selber habt, werdet ihr bald keine Zeit mehr für die anderen haben. Und ich glaube, wir müssen hier eine richtige Prioritätenliste setzen und müssen verstehen, dass wir hier völlig falsche Entscheidungen oft treffen. Teilweise erwartet das die Welt, zum Beispiel auch die Firma von mir, dass du deine Familie aufgibst. Ja, jetzt sind wir in Österreich so weit, dass wir bald die Tagesschule haben. Das heißt also, die Eltern besuchen höchstens noch die Kinder einmal am Tag, wenn irgendwo. Und dürfen sagen, du weißt eh, ich bin dein Papa, nur dass du es weißt. Ja, wo kommen wir denn dahin, ihr Lieben? Und noch einmal erinnert euch an das, was ich gestern gesagt habe. Wir sollten als siebenten Tagsadventisten, wenn wir den Sabbat so hochhalten, auch die Ehe so hochhalten und die Familie so hochhalten, denn, ich weiß nicht, ob wir das praktisch machen, aber ich sehe es immer wieder, dass uns da was fehlt. Wir würden den Beruf aufgeben, wenn wir den Sabbat brechen müssten. Aber würden wir auch den Beruf aufgeben, wenn er meine Familie zerstört? Nein, Bruder Fuchs, du musst ja verstehen, ich muss ja die Familie erhalten, also muss ich arbeiten, ja, und damit verliere ich sie. Wir brauchen die richtige Prioritätenliste. Und die möchte ich euch jetzt ganz besonders ans Herz legen und ich hoffe, allein schon durch das Visuelle ist euch etwas bewusst geworden. Wo sind da die Fehler? Wir haben das mit unseren Kindern immer so deutlich gemacht, das war so schön. Meine Frau und ich, wir haben uns von ganzem Herzen lieb und wir haben mit den Kindern oft dieses Spiel gespielt, weil sie gerne wollten, dass sie zwischen uns drinnen sind. Und das haben wir nicht zugelassen. Wir haben uns, wenn wir spazieren gehen, immer ganz fest gehalten und sie wollten immer gern da so zwischen Papa und Mama rein. Und da haben wir so fest zurück, da haben wir gesagt, da kommt ihr nicht hinein. Wir haben einen Kreis gebildet, wir haben die Kinder gern gehabt, wir haben sie fest umarmt, aber zwischen Papa und Mama kommt ihr nicht hinein. Und das war richtig ein Spiel und das mussten sie lernen, denn die Kinder spielen euch aus. Sie trennen euch. Und ich muss den Kindern sagen, meine Lieben, ich habe euch höchstens, wenn es gut geht, vielleicht 18, 20 Jahre, aber dann seid ihr fort. Aber meine Frau habe ich noch das ganze Leben. Und ich muss für sie da sein. Eines Tages, er war schon 25 Jahre alt, meine Frau sitzt in der Gemeinde neben ihr, der Sohn, und ich setze mich neben dem Sohn, sagt er, jetzt sitze ich zwischen euch. Habe ich gesagt, jetzt hast du es kapiert, worum es geht. Versteht ihr? Wir müssen den Kindern auch deutlich machen, die richtige Prioritätenliste. Und die wollen wir uns jetzt ein bisschen anschauen. Und jetzt bitte ich euch, das auch aufzuschreiben, haltet das fest und schlagt mit mir mal auf Matthäus Kapitel 22. Und hier sagt uns die Bibel ganz was Deutliches, Matthäus Kapitel 22. Und schauen wir mal, wie es wirklich gehört. 37 bis 40. Jesus aber sprach zu ihm, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen mit aller deiner Kraft und den Nächsten wie dich selbst. Prioritätenliste Nummer 1 heißt, Gott ist wichtiger als Menschen. Sind wir damit einverstanden? Also bitte, haltet das fest. Es gibt ganz klare Hinweise in der Bibel, dass er sagt, der Paulus, wir können, oder Petrus sagt, wir sollten Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und damit finde ich es schön, wenn ihr an der ersten Stelle Gott habt. Und jetzt muss ich das ein bisschen deutlich machen. Das hat nichts damit zu tun, dass du am meisten Zeit für ihn verwenden musst. Versteht ihr? Manche meinen, ja, Prioritätenliste Nummer 1, das heißt Arbeit. Warum? Weil ich da am meisten Zeit verbringe. Nein, ich kann auch mit Gott arbeiten. Und dann ist er an der ersten Stelle. Ich kann mit Gott kochen. Ich kann mit Gott Brot backen. Ich kann mit Gott eine Schraube reindrehen. Ich kann mit Gott Rasen mähen. Er ist an der ersten Stelle. Es geht nicht unbedingt um ein Zeitinvestment, sondern es geht darum, wer hat das Sagen in meinem Leben? Wer ist bestimmend in meinem Leben? Und da muss ich der Arbeit klar und deutlich sagen, du hast nicht die Priorität Nummer 1. Wenn das so wäre, dann müsste ich auf deinen Grabstein schreiben, nur Arbeit war dein Leben. Das ist ein Grabstein für ein Pferd, aber nicht für einen Menschen. Wir leben nicht, um zu arbeiten, sondern es geht darum, dass wir arbeiten, damit wir leben können. Und die Arbeit ist nicht Nummer 1, sondern nach unserem Verständnis als Christen ist Gott die Nummer 1. Und ihr Lieben, es ist einfach, Gott an die erste Stelle zu stellen. Schon am Beginn des Tages. wo sind deine Gedanken, wem gehört dein Herz, dann kannst du sagen, das ist Priorität Nummer eins. Und wenn du aufstehst und sagst, oh Gott, es ist so schön, mit dir zu leben. Und diese 24 Stunden weihe ich dir. Und ich möchte mit dir meine Familie führen. Ich möchte mit dir kochen, arbeiten. Ich möchte nichts ohne dich tun. Schenk mir deine Liebe heute. Das ist Priorität Nummer eins. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Und ich möchte euch ermutigen, das wirklich einmal umzustellen. Ich als Prediger habe natürlich das Problem, wenn ich Gott an der ersten Stelle habe, habe ich auch die Arbeit an der ersten Stelle, weil ich für Gott arbeite. Und das war mein Problem. Das war mein Problem. Bis ich drauf gekommen bin, dass als zur Regel Nummer eins noch was anderes dazugehört, Gott ist wichtiger als Menschen, und jetzt bitte haltet euch fest, Menschen sind wichtiger als Dinge, stimmt das? Dann schreibt euch das nieder. Menschen sind wichtiger als Dinge. Und wenn wir diese Prioritätenliste haben, denn es heißt ja hier, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, dann geht es um Menschen. Und wie wir schon das letzte Mal gestern gesagt haben, wir sollten nicht miteinander umgehen wie mit Gegenständen oder wie mit Tieren, sondern mit Menschen. Und deshalb ist es vielleicht auch ganz wichtig, noch einmal nachzudenken, ist das wirklich meine Prioritätenliste? Dass Menschen vor Dingen kommen. Wenn das so ist, dann kannst du auch deinen Wäschekorb stehen lassen und für einmal ein Gespräch für deinen Sohn da sein und nicht sagen, ich habe keine Zeit für dich jetzt. Versteht ihr? Wenn Menschen wichtiger sind als Dinge, dann kann ich auch einmal eine Arbeit stehen lassen, um Zeit für den Menschen zu haben. Aber wie oft passiert es, dass Dinge wichtiger werden als Menschen? Dass wir Gegenstände oder auch Hobbys oder Arbeit oder was auch immer vorziehen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das wieder in die richtige Reihenfolge kriegen. Also erstens, Gott ist wichtiger als Menschen. Denn ohne Gott können wir nicht leben, denn er ist unser Leben. Er ist unsere Liebe, er ist unsere Kraftquelle für unser Leben. Aber Menschen sind wichtiger als Dinge. Und haltet das fest, das ist die Prioritätenliste Nummer eins. Und die schaut dann so aus. Jetzt haltet euch an. Erstens Gott, zweitens der Mensch. Und du bist auch ein Mensch, oder? Also gehörst du wohin? Nicht an die letzte Stelle, denn du bist auch ein Mensch. Und dann kommt drittens die Arbeit. Und ich möchte euch wirklich bitten, nehmt das an, denn ihr werdet dann dementsprechend ganz anders eure Arbeit einteilen, ganz anders leben. Denn wenn wir heute so in diese Zeit hineinschauen und dieses Burnout-Thema haben, das kommt daher, wenn wir eine völlig falsche Prioritätenliste haben. Da geht es immer nur um das Arbeiten und das jenes noch zu erledigen und am Ende bleibst du auf der Strecke. Und es ist völlig falsch, wenn du dich aufgibst, denk an diesen Text von der Sulamit, die sagte, für alle war ich da, nur meinen eigenen Weinberg habe ich nicht bearbeitet. Und ich glaube, wir müssen auch auf uns schauen. Ohne dass wir jetzt selbstsüchtig werden, ohne dass wir jetzt egoistisch werden, müssen wir wissen, wir sind auch Menschen und keine Arbeitstiere oder sonst etwas. Gut. Ist das verständlich? Ich würde sagen, wir machen am Ende der Stunde dann noch eine Fragestunde. Ein bisschen, da könnt ihr dann Fragen stellen von gestern Abend, von heute Vormittag. Fühlt euch frei, mich auch ein bisschen zu fragen. Die Regel Nummer zwei. Wir finden sie in Galater Kapitel 6, Vers 10. Und jetzt geht es um Menschen. Galater Kapitel 6, Vers 10. Und da finden wir einen sehr interessanten Text. Und ich möchte euch bitten, mit mir den einmal aufzuschlagen. Galater 6, Vers 10, und da heißt es, darum lasset uns noch, solange wir Zeit haben, Gutes tun an jedermann, aber zuallererst an des Glaubens Genossen. Zuallererst an des Glaubens Genossen. Und damit sage ich, Christen kommen vor Nichtchristen. Klingt zwar hart, aber es ist so. Wir sind zuerst einmal eine große Familie. Und zuerst einmal haben die Christen, und ihr seht das besonders in der ersten Christenheit, das ist ja so toll, wie sie füreinander da gewesen sind, wie sie einander geholfen haben, gedient haben. Und die Nichtchristen hatten sozusagen ihre Nase platt gedrückt an der wunderbaren, an diesem Glashaus der neutestamentlichen Gemeinde, weil die sich geliebt haben und weil die füreinander da waren. Sie haben natürlich auch ein Herz für die Nichtchristen gehabt, aber zuerst einmal für sich selbst, in dem Sinne als Gemeinschaft. Und so ist die Prioritätenliste also so, dass wir sagen können nach der Bibel, zuerst kommen die Christen und dann die Nichtchristen. So schaut es so aus. Erstens Gott, zweitens haben wir gesagt der Mensch und drittens die Arbeit. Und beim Menschen kommen zuerst die Christen und dann die Nichtchristen. Und du hast es mit dem Partner verglichen, natürlich. Ich habe heute Vormittag gesagt, was soll denn der Partner sein? Dein Bruder zuerst einmal. Und vielleicht ein kleines Wort an die Jugendlichen noch. Schaut mit mir in mein Lieblingsbuch, Hohelied, der Liebe im Alten Testament, so als kleine Gedanke nebenbei, weil manches Mal die Frage steht, ja warum muss das ein Partner sein, also ein Partner, der gläubig ist. Da habt ihr im Hohelied, Prediger, Sprüche und dann kommt das Hohelied, einen sehr interessanten Gedanken. Schaut einmal hinein, wie Salomo seine Braut nennt. Schaut sie einmal an, in Kapitel 3, Vers 9. Wie nennt Salomo seine Braut? Er sagt, du hast mir das Herz genommen, meine Schwester, liebe Braut. Habt ihr die Reihenfolge beachtet? Was kommt vor der Braut? Schwester. Alles klar? Das ist die biblische Reihenfolge. Also, bevor er dein Bräutigam wird, muss er was werden? Dein Bruder. Alles klar? Das heißt, er muss in meiner Glaubensfamilie sein, haben wir heute Vormittag schon gehört. Also, meine liebe Schwester, meine Braut. Deshalb kommt also zuerst der Christ und dann der Nichtchrist. Und die Reihenfolge ist sehr wichtig, dass wir die festhalten, weil dementsprechend können wir dann auch unser Leben regeln. Dritte Regel. Regel Nummer 3, 1. Timotheus Kapitel 3, schauen wir mal, was da für ein Text steht. 1. Timotheus Kapitel 3, 1. Timotheusbrief und hier Kapitel 3, 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 2 bis 5. Was soll ein Bischof sein? Er soll seinem eigenen Haus vorstehen und er soll, was soll er tun? Letztlich ein Vorbild sein, Vers 5, denn wenn jemand seinem eigenen Hause nicht weiß vorzustehen, wie kann er die Gemeinde Gottes versorgen? Es wird also hier deutlich, dass wenn jemand ein Priester, ein Bischof sein wollte oder sollte, dann sollte zuerst einmal ein guter Vater sein, er soll einmal verheiratet sein, bitte haltet das fest, und er sollte zu Hause zuerst einmal sein Priesteramt sichtbar machen. Und dann kann er die Gemeinde versorgen und ein Priester in der Gemeinde sein. Die Regel heißt also, Familie ist wichtiger als Gemeinde. Die Familie kommt vor der Gemeinde. Ist das klar? Denn ich muss zuerst einmal in der Familie mein Vorbild sein. Ich kann nicht jemanden als Gemeindeleiter wählen, wenn er in seiner Familie ein Chaos hinterlässt. Und nicht einmal dort ordentlich Vorsteher sein kann. Er muss auf alle Fälle in der Familie schon etwas zeigen, dann kann er Größeres in der Gemeinde machen. Die Familie ist also ganz klar vor der Gemeinde. Und das schaut dann so aus, dass wir das deutlich machen. Die richtige Prioritätenliste, erstens Gott, zweitens der Mensch und drittens die Arbeit. Und beim Menschen haben wir zuerst den Christen und dann den Nichtchristen. Und bei den Christen haben wir zuerst die Familie und dann die Gemeinde. Halte das fest. Wie ich schon sagte, ich hätte meine Familie, meine Ehe zerstört, weil ich nämlich das Problem hatte, Arbeit und Glauben an die erste Stelle zu stellen. Und ich war immer woanders, nur nicht zu Hause. Und es tut mir heute leid und ich habe mich bei meinen Kindern entschuldigt, dass ich zu wenig Zeit für sie gehabt habe und dass ich mir nicht Zeit genommen habe für meine Familie. Denn was habe ich davon, wenn ich vielen Menschen das Evangelium bringe und meine eigene Familie geht verloren? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir zuerst einmal unser Missionskonzept und unser Missionsfeld zu Hause sehen und nicht irgendwo anders. Und dass es darum geht, unsere Kinder zu retten und sie zu Jesus zu führen und nicht einfach für alle da sein. Und unsere eigenen Kinder gehen dann weg und sind nicht mehr in der Gemeinschaft. Ist das verständlich? Also bitte halten wir das fest. Die nächste Richtung, die uns die Bibel vorgibt, ist in Epheser 5, Vers 21. Epheser 5, Vers 21. Und da heißt es in Epheser 5, Vers 21, und seid einander untertan in der Furcht Christi. Und dann kommt die christliche Haustafel, dass die Männer die Frauen lieben sollten wie Christus und dass die Frauen die Männer achten sollten, wie sie ihren Heiland achten und dass dieses Miteinander ein ganz wichtiges Miteinander ist, denn in Kapitel 6, Vers 8 heißt es dann, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Und so sehen wir, dass der Partner wichtiger ist als die Kinder. Oder habt ihr von der Reihenfolge her zuerst die Kinder gehabt und dann den Partner? Merkt ihr was? Ich brauche zuerst einen Partner und dann kommen die Kinder. Und das soll deutlich sein, diese Prioritätenliste. Und da möchte ich mich ganz besonders ein bisschen an die Frauen wenden. Denn wenn die Frauen einmal Kinder haben, dann vergessen sie den Partner. Und dann geht's dann, das darf nicht sein, dass der Kleine nicht schlaft am Abend und die Mutti dann mit dem Kleinen schlafen geht. Ja, teilweise schläft sie ein und der Kleine kommt wieder raus und am Ende vertrocknet der Vati da im Wohnzimmer. Das geht doch nicht. Du musst dem Kind klar und deutlich sagen, Schatz, ich bin für dich da. Aber jetzt ist Schlafenszeit und jetzt bin ich für den Papa da. Und ihr lieben Frauen, verausgabt euch nicht so in eurer Küche, in eurer Arbeit und für die Kinder, dass ihr am Ende keine Kraft mehr habt für den Partner. Der braucht euch auch noch, eure Liebe, eure Zärtlichkeit und was auch immer. Und dasselbe gilt für die Partner, für die Männer. Verausgabt euch nicht so in der Firma, dass ihr nach Hause kommt und dann die Füße ausstreckt und sagt, ich kann immer. Weil jetzt braucht euch die Frau. Und zwar voll und ganz. Ihr Lieben, deshalb ist es so wichtig, dass wir die Reihenfolge haben, der Partner ist wichtiger als die Kinder. Und das muss man auch den Kindern deutlich machen. Ich hab dich lieb, aber ihr seid nur eine gewisse Zeit bei uns, aber den Partner habe ich das ganze Leben. Und wir erleben es immer wieder, dass dann die Partnerschaft auseinandergeht, weil man die ganze Kraft und Energie in die Kinder steckt und keine Zeit mehr hat für die gemeinsame Zeit. Und es ist gar nicht so schlecht, auch einmal die Kinder ein bisschen abzugeben und zu sagen, jetzt mache ich einmal im Jahr ein Wochenende nur für meinen Partner. Einfach einmal füreinander wieder da sein. Ein bisschen Zeit haben miteinander und nicht nur über die Erziehung reden müssen und über die Arbeit reden müssen, sondern einfach wieder füreinander da sein müssen. Mein, was kauft man denn nicht alles vor der Hochzeit, nicht? Sie kauft sich ein schönes Kleid, das kostet oft sehr viel Geld, ein teures Hochzeitskleid, nur für ein paar Stunden. Und dann habt ihr euch schon einmal überlegt, ihr Frauen, ob ihr euch nicht einmal ein schönes Kleid kaufen könnt, allein für euren Mann? Nur für ihn, für ein paar Stunden? Was glaubt ihr, was passieren würde in der Ehe, wenn das geschieht? Meine liebe Frau hat das gemacht. Die hat ein Kleid genäht, nur für einen Abend. Eines Tages komme ich da zu meiner Schwiegermutter und die Schwiegermutter sagt mir, zieh die ordentlich an heute Abend. Ich bin so gerne zu Hause im Trainingsanzug. Da habe ich dann keine Krawatte an. Und dann dachte ich mir, naja, was ist ja heute was Besonderes, gell? Naja, habe ich mir heute Hosen angezogen, sagt sie, nein, ordentlich anziehen. Da habe ich mich schön anziehen müssen, so mit Sakko und so weiter, gell? Und dann hat sie gesagt, so und jetzt geh hinauf. Und in den ersten Stock hat dann die Sissi gewartet. Sie hat ein eigenes Kleid genäht, nur für den Abend. Es war ein ganz besonderer Abend, ich erzähle euch nicht mehr. Sie hat das Kleid nie mehr angezogen. Ich glaube, ich hängt noch im Kost, gell? Das ist, wie soll ich sagen, da habe ich gemerkt, dass ich an der richtigen Stelle stehe. Da muss man nicht jeden Tag alles, und ihr Männer, Was kauft ihr nicht viele Blumen bei der Hochzeit? Oh, die ganze Kirche wird überladen mit Bouquets und Blumen und so weiter. Und dann während des Lebens gibt es keine Blumen mehr. Ne? Wir müssen ja sparen. Ja, höchstens beim Pennymarkt, da gibt es noch ein paar so, die kannst du noch haben da. Kauft euren Partner wieder Blumen. Ich sage euch, am Grab sind sie umsonst. Und so ein Kranz kostenlos. 500 Euro. Wer würde 500 Euro für seine Frau hergeben und Blumen kaufen? Ne? Oh, das ist gut investiert. Ich sage euch das. Und noch einmal, ihr Frauen, wenn der Mann jetzt Blumen nach Hause bringt, sagt nicht, das hat er nur deshalb gemacht, weil der Bruder Fuchs da war. Gell? Sag danke. Genieß es. Investiert ein bisschen in die Ehe. Ja? Und die Prioritätenliste ist so wichtig. Lass den Partner wissen, dass er an der richtigen Stelle ist. Das heißt nicht, dass du die ganze Zeit für deinen Partner aufopfern musst. Aber zum Beispiel, ich denke an einen Prediger, einen Pastor, der hat sich entschieden, eine Vortragsreihe zu machen. Und der ist dann, so wie ich, zu euch, zu einer anderen Gemeinschaft, einer anderen Gemeinde gekommen, und da hat er vor dem Vortrag sich noch vorbereitet im Kämmerchen, und auf einmal kriegt er einen Telefonanruf von seiner Frau. Bitte komm sofort nach Hause. Der Saal war voll Gäste. Was machst du jetzt? Ich ziehe den Hut vor ihm. Der hat sich verabschiedet und ist nach Hause gefahren zu seiner Frau. Das war nicht so, dass ich gesagt habe, mir ist langweilig, komm nach Hause. Das war wirklich existenziell. Aber ich weiß nicht, ob ich die Kraft gehabt hätte zu sagen, du, ich kann nicht die 100 Leute sitzen lassen, ich komme ein bisschen später, vielleicht ist es zu spät. Lass deinen Partner wissen, dass er an der richtigen Stelle ist. Dass er in deiner Prioritätenliste vor der Arbeit kommt. Und dass ich vielleicht sogar mal die Arbeit stehen lassen kann, um dem Partner zu zeigen, du bist mir wichtiger. Die Zeitung liegen lassen kann, um dem Partner zu zeigen, du bist mir wichtiger. Den Computer mal nicht einzuschalten oder was auch immer es ist. Ihr Lieben, es sind oft Kleinigkeiten, die das Glück einer Ehe, das Glück einer Familie ausmachen. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr die richtige Prioritätenliste setzt. Der Partner ist wichtiger als die Kinder. Denn den Partner hast du dein ganzes Leben lang. Die Kinder sind auch wichtig, und es ist ganz klar, und bitte macht nicht den Fehler, dass ihr jetzt, wenn ihr so einen kleinen, da haben wir ja jemanden, der so ein kleines Baby hat, und dass du jetzt nach Hause gehst und sagst, du weißt eh, was der Bruder Fuchs gesagt hat, gell? Lass ihn ruhig schreien jetzt, jetzt komme ich dran. Nein, das, ihr versteht, dass man das in die richtige Reihen bringen. Natürlich braucht ein Kind oft die Aufmerksamkeit der Mutter und muss gesäugt werden. Alles klar, aber bitte versteht, lasst auch dem Mann deutlich werden, dass er wichtig ist. Und dass auch die Kinder einmal wissen, jetzt ist Pause, jetzt muss die Mama und jetzt braucht der Papa Zeit für den Partner. Gut, ganz praktisch. Gibt es noch eine Regel? Die richtige Prioritätenliste schaut also so aus. Erstens Gott, zweitens der Mensch, drittens die Arbeit, haben wir gesagt. Dann unter den Menschen erstens die Christen, dann die Nichtchristen. Dann unter den Christen erstens die Familie und dann die Gemeinde. Und das darf auch nicht sein, dass zum Beispiel die Familie ein Gegenprojekt zur Gemeinde ist. Das ist auch oft so, dass man sagt, na du, ich komme jetzt nicht in die Gemeinschaft, ich helfe da jetzt nicht mit, ich muss zu meiner Familie. Das darf also nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wir können als ganze Familie uns einbringen in die Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann kommt in der Familie zuerst einmal der Partner und dann die Kinder. Und wenn wir da die richtige Reihenfolge haben, dann schaut das so aus. Erinnert euch noch an diesen Text, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit allen deinen Kräften. Und dann heißt es, und deinen Nächsten wie dich selbst. Und da kommst zuerst du, und es darf nichts zwischen dir und Gott stehen. Nichts. Weder die Kinder, noch die Arbeit, noch irgendetwas. Und ich muss euch sagen, es gibt natürlich Zeiten, wo viel Herausforderung ist. Und ich habe eine Zeit einmal gehabt, da habe ich eine Einsegnung erlebt und war dann der Bezirksälteste gleich. Und da habe ich Evangelisationen vorbereitet und das war eine ganz eingespannte Zeit. Und auf einmal bekomme ich die Einberufung ins Bundesheer, noch einige wie soll ich sagen, einige Waffenrüstungen, also Waffendienste sollte ich noch ein paar Monate abdienen, ohne Waffe, ich war ja ohne Waffe im Dienst. Und das haben sie aufs Zivildienst umgeschrieben und jetzt haben sie gesagt, ich muss dafür ein Vierteljahr Zivildienst machen. Und so musste ich ins Hirtenkloster Zivildienst machen. Und jetzt haben wir versucht, das irgendwie herauszukriegen, das Vierteljahr, das bisschen und so weiter. Nein, es gab keinen Weg. Jetzt musste ich meine ganze Arbeit als Bezirksprediger, als Vorsteher dieses ganzen Bezirkes und dann noch den Zivildienst zusätzlich machen. Und dann habe ich noch einen Lehrjungen auch noch gekriegt. Wenn einer sagt, er hat keine Zeit zur Andacht, dann kann ich ihn gut verstehen. Aber ich habe mir auch da Zeit genommen. Und wenn meine Mitarbeiter oder die Mitarbeiter, mit denen ich zusammengearbeitet habe, bei den Behinderten eine Zigarettenpause gemacht haben, dann habe ich eine Bibelpause gemacht. Und habe halt meine Bibel in der Blutschintasche gesteckt gehabt. Und da habe ich halt nur einen Text gelesen, aber der hat mir viel Kraft gegeben. Und damit habe ich Gott gezeigt, du bist an der ersten Stelle. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Es darf nichts zwischen dir und Gott stehen. Nichts. Nicht einmal die Familie, die Kinder oder irgendetwas anderes. Und das müssen die Leute verstehen, weil das hat ja seinen Sinn. Und dann kommt der Partner, die Kinder. Und ich sage euch eines, letztlich wird meine Ehe so gut sein, wie ich selber bin. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich zuerst einmal Kraft habe, die Agape von Gott empfange und dann kann ich sie meinem Partner weitergeben. Dass ich gesund bin, eine gesunde Einstellung habe und dementsprechend kann ich da auch meine Kinder und meine Familie und die Arbeit tun. Also, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Könnt ihr damit was anfangen? Ist das eine Hilfe für uns? Noch einmal, deine Ehe ist so gut, wie du selber bist. Und bitte nehmt euch auch Zeit für euch selbst, indem ihr stille werdet, indem ihr an den Füßen Jesu sitzt und zuhört, was er sagt. Denkt an die beiden Frauen, die in der Bibel da stehen, die Maria und die Martha. Die Martha hat viel zu tun gehabt und es war gut so. Aber, sagt er, die Maria hat das bessere Teil erwählt. Sie hat sich Zeit genommen, an den Füßen Jesu zu sitzen. Und ihr Hausfrauen, nehmt euch Zeit. Und ich weiß, meine Frau, es hat sich oft verschoben, hat immer sich ihre Zeit genommen, auch an den Füßen Jesu zu sitzen. Als die Kinder klein waren, war es eine andere Zeit als jetzt. Und sie hat ihre Zeit und die soll sie haben. Und da möchte ich sie nicht behindern und ich möchte sie schützen, damit sie ja wirklich diese Zeit hat, an den Füßen Jesu zu sitzen. Und du sollst es auch haben und ich auch. Jeder von uns sollte sich die Kraft holen, ein Kind Gottes zu sein. Deine Ehe ist so gut, wie du selber bist. So, dann machen wir einen Schnitt. Und jetzt machen wir eine kurze Fragestunde. Habt ihr irgendeine Stunde nicht, aber Frageeinheit? Habt ihr irgendwie eine Frage dazu? Es sollte ja jeder nach Hause gehen und sagen, jetzt kann ich anfangen was damit. Alles klar, Dankeschön. Also die Frage war also die, da heißt es, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann kommt dieses theoretische Erklären immer, du musst dich zuerst einmal selbst lieben, dann kannst du den anderen lieben. Oh ja, und ich möchte euch bitten, schlag mit mir nochmal Epheser Kapitel 5 auf. Und da wird eines deutlich. Es geht also hier um etwas anderes. Es geht hier darum, dass die Bibel sagt, du sollst deinen Nächsten lieben, so wie du dich auch liebst. Das heißt also, und sie geht davon aus, dass jeder sich selbst lieb hat. Nämlich im Kapitel 5, Vers 29. Niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt es und er pflegt es. Ja, stimmt das? Also die Bibel geht davon aus, dass wir uns selber lieben. Und wenn jemand sich nicht selbst liebt, dann ist er krank. Wenn er sich selbst zerstört und wehtut oder so weiter, dann ist er krank. Aber normalerweise hat man sich selbst lieb und wir haben uns oft sehr lieb. Und wenn der Magen knurrt, dann gehen wir zum Kühlschrank. Und wenn es mitten in der Nacht ist, auf leisen Sohlen, um noch etwas zu holen, weil der Arme, der muss ja was kriegen, denn der hat ja Hunger. So, und jetzt sagt Jesus, passt auf einmal. So wie ihr euch lieb habt, So habt bitte den anderen auch lieb. Alles klar? Also darum geht's. Er sagt nicht, du sollst egoistisch sein, du sollst zuerst einmal selbst lieben und damit kannst du erst den anderen lieben. Nein, er sagt, du hast dich ja eh lieb, denn niemand hat sein eigenes Fleisch gehasst. Aber so wie du dich lieb hast, bitte hab den anderen lieb. Das ist gemeint damit. Und nicht so, wie es manches Mal dargestellt wird. Herzlichen Dank. Eine andere Frage, damit ihr nicht mit Fragezeichen nach Hause geht. Bitte. Ja, ich habe es bewusst parallel gezeichnet, weil es nicht hierarchisch aufeinander folgen sollte. Aber trotzdem, halte fest, 1, 2, 3, 4. Also die Reihenfolge ist schon noch da und sie sollte nicht verändert werden. Aber es ist doch eine andere Ebene, nicht so hierarchisch gesehen. Aber trotzdem ist es eine, wie soll ich sagen, Abfolge, die einen Sinn hat. Gut, danke schön. Andere Frage noch, von gestern Abend, heute Vormittag, habt ihr das aufnehmen können, was heute Vormittag gesagt worden ist? Bitte.
Du hast von Hochzeit
geredet. Ja, heute Vormittag. Ich hoffe, ich habe es klar ausgedrückt, wann Hochzeit ist. Dankeschön. Wann ist die Hochzeit? Ja, und ich habe es versucht deutlich zu machen, die Hochzeit ist ein öffentlich-rechtlicher Akt vor Zeugen. Und dieser Akt beinhaltet die Frage, den Brautpreis, das Ja-Wort und dann letztlich auch den Segen. Und somit haben wir es auch gehalten, meine Frau und ich zum Beispiel. Wir haben am Freitag, den 13. standesamtlich geheiratet. Das war toll, ihr müsst euch das anschauen. In Salzburg, da gibt es ein wunderschönes Standesamt. Da kommen sie von der ganzen Welt, das ist der Marmorsaal in Hellbrunn. Und du musst dich da Monate anstellen, damit du überhaupt hinkommst. Und an diesem Freitag, den 13., waren wir nur zwei Paare. Und es war gut so. Dann haben wir am Sonntag den Segen Gottes bekommen. Und wir haben gesagt, für uns ist das die Hochzeit, das alles zusammengehört, nämlich das Ja-Wort und so weiter. Und am Ende der Segen. Und wir sind noch nicht zusammen gewesen. Ich habe im Jugendraum geschlafen, sie noch zu Hause. Und dann nach dem Segen war für uns die Hochzeit komplett. Und damit hoffe ich, ist das auch klar geworden.